Lasst uns damit beginnen, dass wir uns einige Minuten die Zeit geben, ganz hier anzukommen. Wir bereiten uns darauf vor, indem wir unseren Körper ein wenig spüren, in dem Sinne, dass wir die Wirbelsäule strecken, dass wir gut sitzen können, still sitzen können für einige Minuten. Und dass wir den Blick vor uns ablegen, nicht die Augen schließen, aber auch nicht schauen, die Hände auf die Oberschenkel legen oder zusammengelegt in den Schoß. Und auf diese Art und Weise können wir jetzt als erstes sagen, ich bin mir bewusst, dass ich hier sitze. Ich im Sinne meines Körpers bin hier. Hier auf diesem Kissen, in diesem Raum. Und ich bin mir des Körpers gewahr, wie er jetzt hier sitzt und wie er jetzt hier ist. Und dieses Gewahrsein hat jetzt gleichzeitig auch unseren Geist hierhin gebracht. Der Geist hat als Objekt das Gewahrsein des Körpers. Und damit haben wir alle anderen Ideen und Gedanken und Vorstellungen hinter uns gelassen. Und der Geist ist abgelegt auf den Körper, ist ausgerichtet auf das Gewahrsein des Körpers. Es mag vielleicht ein bisschen dauern, bis wir den Geist daran gewöhnt haben, jetzt hier zu sein und nichts anderes im Sinn zu haben als das Gewahrsein des Körpers. Und so ist uns jetzt bewusst, dass Körper und Geist hier sind. Körper und Geist sind vereint. Und so kann ich sagen, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt ganz hier. Körper und Geist. Ich bin hier. Und vielleicht können wir das als etwas erleben, das wir nennen könnten: Ich bin bei mir angekommen. Ich fühle ein Zentriertsein, ein Zentrum. Und vielleicht auch eine gewisse Ruhe im Körper und Geist. hier zu mir gekommen, zentriert, ruhig. Einfach da. Nichts weiter als das. Einfach da. Wir lassen das jetzt für einen kurzen Augenblick noch in unserem Erleben und schließen dann mit den drei Tönen der Glocke ab. Thay nennt das Establishing Ourselves in the Here and Now und geht davon aus, dass wir das so oft wie möglich am Tag machen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Es ist eine ganz bestimmte geistige Bewegung, ein Prozess. Damit beginnt, dass wir eine Bewegung abschließen. Es ist wie ein etwas kommt zu Ende. Zum Beispiel habe ich mich jetzt beim Essen bedient, habe meinen Teller, habe da das drauf getan, was ich drauf tun konnte und setze mich hin. Das ist die erste Bewegung. Und jetzt kommt die nächste Bewegung. Ich bringe den Geist, das Gewahrsein des Geistes in den Körper. Ich sitze jetzt hier. Nehme Kontakt auf mit dem Körper. Das Gewahrsein ist deutlich und klar. Ich sitze nirgendwo anders, nicht im Büro und nicht in Hawaii. Ich sitze jetzt hier. Und dann als nächstes bringe ich den Geist jetzt zu einem Objekt. Das ist der erste große, wenn man so will, Trick auf diesem Weg. Ich richte den Geist auf oder aus oder ich habe es lieber, ich lege ihn ab auf einem von mir ausgewählten Objekt. Klassischerweise nehmen wir den Atem. Wir können aber auch ein Körpergefühl nehmen, ein Körperempfinden. Und wenn wir dann essen, ist das Objekt wahrscheinlich immer wieder wechseln von Karotte zu Reis, zu was auch immer gerade jetzt da als Objekt zur Verfügung steht. Da lege ich immer wieder den Geist drauf ab. Bei der Gehmeditation haben wir uns im Kreis versammelt, haben die Bewegung sozusagen hinter uns, sind im Kreis. Und wenn wir losgehen, ist das Objekt wahrscheinlich der Fuß. Im einfachsten Falle. Dann, wenn wir es noch nicht weiter gewöhnt sind, bin ich mehr gewahr. Rechter Fuß, linker Fuß, Atem. Und auf die Art und Weise komme ich also in das Bewusstsein oder in das Gewahrsein, jetzt bin ich hier. Im Essraum, im Bayerischen Wald, vor meinem PC im Büro oder wo auch immer. Und das ist ein ganz großes und wichtiges Erlebnis. Und das ist von meiner Seite aus gesehen keine Praxis. Das ist eine Bewegung des Geistes, zu mir zu kommen. Etwas, was wir alle möchten. Herauszutreten aus dem Chaos des Tages, aus den Sorgen und Nöten des Geistes und wenigstens für eine kurze Weile herauszutreten in die Ruhe, die Zentriertheit, die uns zur Verfügung steht. Vorausgesetzt, wir lassen diesen konditionierten, chaotischen Geist hinter uns. Und das können wir nur dadurch, dass wir ein Objekt haben. Von selbst tut er das nicht. Der Geist hat immer irgendein Objekt. Und wenn das Objekt Vergangenheit ist und Sorgen oder Nöte sind Objekte. Und wir können ihm nur ein Objekt anbieten, das sozusagen neutral ist. Das ist der große Trick. Und ihr werdet das sicherlich oft schon erlebt haben. Und hoffentlich auch immer wieder diesen Prozess durchgeht und hinspürt, ja, jetzt bin ich da. Ist es alles das, was vorher mich bewegt hat, vermeintlich weg? Denn wenn ich wieder zurückkomme, ist es ja trotzdem noch da. Aber in dem Moment ist es so, als wie Ayakema hat das, den Namen kennen sicherlich manche, immer gesagt, dann Urlaub vom Ich. Wichtig ist mir jetzt an dieser Stelle und für heute eines. Ich richte den Geist aus auf ein Objekt. Das heißt, ich bin Aufmerksamkeit. Ich bin aufmerksam. Mir ist bewusst, dass dieses Objekt sozusagen in meinen Geist hineingetreten ist. Die Definition für Aufmerksamkeit heißt: The object is made present to consciousness. Das ist das, was passiert. Das Objekt Möhre ist present in my consciousness. Ich weiß also, da ist eine Möhre. Das ist alles. Nur von der Beschreibung des Geistes in der buddhistischen Tradition ist das Aufmerksamkeit. Manasikara. Braucht keiner merken, aber kann man nachlesen. Und im Englischen heißt es dann logischerweise Attention. Das ist, was wir machen. Nichts anderes. Und wir bleiben mit dieser Aufmerksamkeit grundsätzlich in unserem normalen, konditionierten Bewusstsein. Aufmerksamkeit gehört zu den sogenannten fünf universalen Geistesfaktoren. Es ist also immer da und gehört damit zu unserem normalen Bewusstsein. Das habe ich ja eben gesagt, wir sind uns in unserem Geist von vielen, vielen Dingen bewusst oder über viele Dinge bewusst und wechseln nur das Objekt. Aber der Geist bleibt in der Aufmerksamkeit. Und deswegen sind wir auch so leicht ablenkbar. Ganz schnell ist das nächste Objekt da, weil wir im Geiste, im konventionellen Geist drin sind. Wir müssen uns also nicht wundern, jetzt ist die Zeit zum Glück vorbei, aber so vor ein paar Monaten gehen wir also durch diesen Wald und sind natürlich ganz bei dem Bewusstsein der Füße und des Atems und dann ist da plötzlich die Blaubeere. Und mit aller Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit shiftet das Bewusstsein zu dem Objekt, was im Moment wirklich interessanter ist. Und deswegen muss uns deutlich sein, wenn uns gesagt wird, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, dann kann es uns passieren, dass wir im normalen Bewusstsein so weit drin bleiben, dass dieser Atem uns stört, dass er zu lang ist oder dass er schwierig ist. Menschen bekommen mit dem Objekt Atem sogar Atemprobleme. Weil mit der Aufmerksamkeit der normale Geist bestehen bleibt und damit ist Bewerten, Beurteilen, Einordnen weiterhin vorhanden. Wir sind im normalen Bewusstsein. Und ihr könnt das alles gut nachvollziehen. Wir sprechen hier viel von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist kein universeller Geistesfaktor. Gehört also nicht zum normalen Geist. Achtsamkeit, in diesem Falle die traditionelle Bezeichnung Sati, ist ein spezieller Geistesfaktor und taucht im Geist auf mit den Faktoren Sammlung, Einsicht, Entschluss und Absicht. Sati, und so brauche ich lieber das Wort, ist also ein Faktor, ein Geistesfaktor, ein geistiges Erleben, das uns zwar grundsätzlich zur Verfügung steht, aber irgendwie anders ist als Aufmerksamkeit. Die gängigste Beschreibung für dieses Anderssein, auch wenn es den eigentlichen Begriff Sati nicht ganz abdeckt, aber die gängigste Beschreibung heißt, ich bin mir eines Objektes bewusst und bewerte es nicht. Ich gebe ihm sozusagen jetzt keinen weiteren Gedanken. Er ist außerhalb jeglicher Einordnung. Bei der Aufmerksamkeit ordne ich ihn ein. Da gehört er noch mit zum normalen Geisteszustand. Bei der Achtsamkeit tue ich das nicht mehr. Es ist ganz schwierig zu beschreiben. Und die Versuche, das zu beschreiben, sind mannigfaltig und wir werden es wahrscheinlich schwierig haben, das in die Erfahrung umzusetzen. Thay hat einmal gesagt und es versucht, ich identifiziere das Einatmen als Einatmen. Ihr merkt, da ist sowas extra. Das ist nicht nur einfach, ich bin mir bewusst, sondern da ist ein, quasi ein Zurücktreten von diesem Objekt, dass dieses Objekt sozusagen alleine existiert, ohne mich. Ich bin nur sozusagen, man sagt das auch manchmal, ein Beobachter. Oder er sagt dann auch, die Dinge sehen, wie sie sind. Und bitte missversteht das nicht als eine absolute philosophische Größe, dass Dreider über etwas Absolutes spricht, wie die Dinge nun mal sind. Gemeint ist damit ganz einfach, ich bin mit diesem Objekt nicht mehr in irgendeiner Form verbunden. Ich lasse es stehen und kann es als Objekt sehen, ohne darauf mich zu beziehen. Wiederum schwierig, oder? Vielleicht ahnen wir schon ungefähr, worum es geht. Ich versuche also immer wieder Formulierungen zu finden, um dieses Sati für uns griffig zu machen. Und mit diesen Begriffen die Dinge sehen, wie sie sind und keine Wertung, Kabazin, ne, so ist es schon schwierig. Und so bin ich jetzt noch auf einen neuen Ansatz gekommen. Vielleicht hilft er ein bisschen weiter. Es gibt im Buddhismus die sogenannten positiven Geistesfaktoren. Das sollen Geistesfaktoren sein, die eben nicht abwertend, ablehnend, aggressiv und ähnliches mehr sind. Und der erste Geistesfaktor heißt Shraddha, Vertrauen. Die Beschreibung dazu, die ich gelesen habe und die mich unglaublich anspricht, aus dem Tibetischen natürlich, heißt Believing a fact to be true. Hört ihr das? Da gibt es also ein Faktum. Ein Faktum. Möhre. Das ist ein Faktum. Ein Fakt. Und es passiert in meinem Geist nichts anderes als eine, wenn man so will, Gewissheit, dass das ein Fakt ist. Und dass es an diesem Fakt nichts zu diskutieren gibt. Ich kann sie mögen oder nicht mögen oder was auch immer, sie bleibt immer noch das Gleiche, eine Möhre. Kommt das ein bisschen an? Versuchen wir es nochmal. Ich bin morgens auf dem Weg zur U-Bahn. Habe also alles getan, was mir an diesem Morgen einfällt, um die U-Bahn zu erreichen. Und in dem Moment, wo ich ankomme, sehe ich die Rücklichter. Und jetzt kommt die Praxis. Believing a fact to be true. Das ist alles. Das ist Mindfulness. Das ist bear attention. Das ist in dem Moment nichts daran tun. Und ihr werdet schon jetzt sagen, geht ja gar nicht. Es ist ja unmöglich. Und spontan kommt ja dann alles dazu, was ich jetzt an dieses Faktum dran tue. Wie kann das passieren? Ich habe mich doch beeilt und natürlich sind die unpünktlich, die sind vorher abgefahren und der hat mich auf und so weiter und so weiter. Ich kommentiere sofort. Oder? Ist das jemand schon mal passiert und hat nicht kommentiert? Das weiß ich gar nicht. Und es ändert nichts. Wir können das Faktum nicht ändern. Deswegen ist es ein Faktum. Und deswegen ist dieser Begriff oder dieses Wort believing a fact to be true so unglaublich griffig. Das ist sozusagen der Kern des Buddhismus. Da gibt es Fakten. Und das, was wir uns angewöhnt haben, sind Diskussionen, Interpretationen, Ablehnungen. Meistens sind es ja Ablehnungen. Wir werden wütend, wir werden ärgerlich, wir brüllen, wir schreien, Vorwürfe und ähnliches mehr. Und es ändert nichts. Das Einzige, was wir tun, ist, dass wir uns schaden mit einem negativen Geisteszustand. Mit Ärger, mit Wut, mit Vorwurf und ähnlichem mehr. Das ist alles, was wir tun. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Praxis. Es ist eigentlich keine Praxis. Es ist etwas, was ich nenne Willigkeit. Wir haben keine Willigkeit. Ein Thai braucht in diesem Zusammenhang das Wort Akzeptanz. Das stößt uns Deutschen immer so ein bisschen komisch auf, weil wir dann sowas erdulden. Nur das akzeptieren wir halt eben. Das meine ich eben nicht. Es ist keine Akzeptanz. Es hat mit mir nichts zu tun. Es ist bei mir, von mir aus, nichts weiter als, wenn man so will, ein existenzielles, universelles Ja. Eine Willigkeit. Die Bahn ist weg. Und in dem Moment kommt nichts. Das ist, in dem Moment trete ich geistig zurück in die Situation hinein. Das, was wir beim Essen üben oder beim Gehmeditation oder wo auch immer. Ich trete sozusagen innerlich zurück und bleibe bei dem, wo mein Geist in Kontakt mit ist. Und in diesem Falle mit dem Faktum, ohne weitere Interpretation, Bemerkung, Beurteilung, Angriff und ähnliches mehr. Das ist die grundsätzliche Definition von Mindfulness. Nicht bewerten, etwas sehen, dass es da ist und es als solches sehen. Und ihr werdet sicherlich genügend Situationen in eurem Leben erlebt haben, wo das gar nicht klappt. Es klappt eigentlich nie. Ich gebe immer so das berühmte Beispiel, dass sich die Familie wie wahnsinnig aufs Wochenende gefreut hat. Ja. Vater hat natürlich auf die teuerste App auf seinem iPhone geschaut und festgestellt, der Sonntag wird gut. Wir können uns darauf verlassen. Hat Geld gekostet. War nicht umsonst. Alles ist fertig. Ist alles gekocht, vorgekocht, gepuckt, gepackt. Und am Morgen macht man die Vorhänge beiseite und es regnet. Believing a fact to be true. Nicht mehr. Jeder Kommentar, jedes Brüllen, jedes Schreien, wie kann uns das passieren? Jeder Vorwurf, diese Idioten, die immer noch nicht die Wettervorhersage richtig in den Griff kriegen, all das findet nicht statt. Das ist Praxis. Das ist Bewusstheit. Das ist Sati in seiner reinsten Form. Believing a fact to be true. Es regnet. Und wir können uns vielleicht in die Situation so geistig hineinversetzen, dass wir sagen, okay, ich mache so einen kleinen Abstand. Und es könnte wahrscheinlich noch so dein Satz kommt, sagen, das kann nicht wahr sein. Das geht nicht, das gibt es nicht. Ja? Dann macht man die Gardine noch ein bisschen weiter auf. Es regnet immer noch. In diesen Raum des Zurücktretens kann kein negativer Geistesfaktor eintreten. Keine Bewertung, keine Aggression, keines mag ich nicht, das sollte aber anders sein und ähnliches mehr. Nichts dergleichen tritt dort ein. Es ist nichts anderes als es regnet. Und deswegen trete ich in einen offenen Geisteszustand ein. Und dieser offene Geisteszustand ist die einzige Chance, mit dieser Situation vernünftig umzugehen. In diesen offenen Geisteszustand tritt jetzt Weisheit ein. Weisheit im Sinne von Kreativität, die gesamte Situation sehen. Solange ich nicht in den Geisteszustand komme, bin ich immer vorne im negativen Geisteszustand. Verzweiflung, Wut, Ärger und Ähnliches mehr. Und die grundlegende Praxis, die wir hier haben, heißt, in den Geisteszustand zu kommen, der offen ist, wach, klar und kreativ ist. Und dann drehe ich mich um, strahle auf die Kinder und sage, Frühstück im Wohnzimmer. Und alle sagen, juhu, und die Kissen werden geschlachtet. Und es ist schon wieder alles okay. Bitte sagt jetzt nicht, haha, das ist ja das Beste aus der Situation machen. No, habe ich nicht gesagt. Wenn ich sage, das Beste aus der Situation machen, sitze ich immer noch im konditionierten Bewusstsein und versuche, auf alte Methoden zurückzugreifen, die ich alle kenne. Die große Praxis, die wir wirklich ganz schwer erarbeiten müssen, ist, in einen völlig anderen Geisteszustand zu kommen, der nicht vom konditionierten Bewusstsein, nicht von der Vergangenheit, nicht von Zukunftsszenarien, vom üblichen Verhaltensmustern gefärbt ist. Das ist unser Weg. Das ist da, wo wir hinwollen. Jetzt werdet ihr möglicherweise fragen, warum erzählt der Karl uns das? Das wollten wir doch gar nicht hören. Ich weiß schon, dass ihr das nicht hören wollt. Ich will es auch nicht hören. Naja, es gibt genügend Situationen, auch immer noch, genügend Situationen, wo ich das nicht hinkriege, wenn man so will. Warum erzähle ich euch das? Ohne dass wir spirituell sind, nur einfach dadurch, dass wir Menschen ein Bewusstsein haben, ist uns deutlich, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Dinge ständig ändern. Nicht nur Sommer, Winter, Herbst und so weiter. Ständig sind Dinge völlig anders. Das Grundgesetz dieses Universums ist ein ständiges Sich-Verändern, ein Prozess. Kommt mir jetzt nicht mit solchen Begriffen wie Interbeing. Ganz schlicht und einfach, es wird ständig alles anders. Das ist sicherlich grundsätzlich mal akzeptiert. Sagt uns im Moment auch noch nicht viel. Da drin versteckt sich aber eine weitere Gesetzmäßigkeit, die schon etwas schwieriger ist zu akzeptieren. Und die heißt, alles entsteht und vergeht. In dieser ganzen Dynamik des Lebens entsteht, taucht für uns etwas auf, es manifestiert sich, es tritt als existierend in unser Gesichtsfeld. Wir nennen das, etwas wird geboren, etwas entsteht, taucht auf oder wie auch immer. Und es ist eine klare Erfahrung, dass alles, was entsteht, vergeht. Gut buddhistisch nennt man das Impermanence oder Unbeständigkeit. Und der Buddha hat uns ans Herz gelegt. Und Thay als einer seiner herausragendsten Schüler betet uns regelrecht an. Ihr müsst die Wahrheit der Unbeständigkeit realisieren. Sonst passiert gar nichts. It is a believing a fact to be true. Du bist geboren und wirst sterben. Punkt. Kommt mir jetzt nicht mit diesen ganzen Belehrungen, ja, und no birth, no death und ich weiß was nicht alles. Das hilft uns überhaupt gar nichts, wenn es ums Sterben geht. Ein ganz lieber Freund, den einige von euch kennen, hat dann mal gesagt, also vor dem Tod habe ich keine Angst. Den gibt es ja gar nicht. Tai erzählt doch immer von no birth, no death und so weiter. Nur, ehrlich gesagt, habe ich Angst vorm Sterben. Deswegen erzähle ich uns die Geschichte mit der Believing Effect to be True. Wenn wir dieses Believing Effect nicht in unserem ganzen Leben an, ich weiß nicht, allen Situationen lernen, lernen wir es nie. Glaubt ja nicht, wenn ihr das ganze Leben kämpft und alles ablehnt und alles anders haben wollt und ständig ihr euch nur in Aggression und Ähnlichem ergeht, dass ihr zum Schluss sagt, naja, dann wollen wir mal. No. Und ich habe einige Menschen begleitet, von denen ich wusste, dass sie nur kämpfen. Und sie haben bis zum letzten Atemzug gekämpft. Effect to be true? No. Und es ändert nichts. Ich weiß nicht, ob ich das rüberbringen kann. Es ist so eine klare Willigkeit. Ein ganz klares Ja. Dass ich bitte nicht warte darauf, wenn es nun wirklich nicht mehr geht. Ich muss das in mein tägliches Leben bringen. Wenn ich gerade am Parkplatz vorbei bin, weil ich rückwärts reinsetzen will und von hinten kommt jemand und fährt von vorne rein. Effect to be true. Kein Kommentar, keine Wut, kein Ärger. Keine Ablehnung. Es ist unglaublich schwer. Aber wenn wir das nicht können, verstehen wir etwas nicht. If we accept the death of our own human bodily form, we can perhaps begin to accept the eventual death of our own civilization. Darauf will ich hinaus. Und darauf will Tai hinaus. Und er redet sich, wenn man so will, den Mund fusselig, sagt man auf Deutsch. Wenn wir nicht grundsätzlich etwas existenziell begreifen, und das beginnt mit uns, das ist die nächste Form. Der Rest kann ja sein, dass das sich vielleicht dann doch noch mal eines Tages, dass sich das noch mal in Ordnung bringt. Aber hier bin ich sicher. Das ist ein Fakt. Nicht heute, das ist klar. Ja? Und ne, so. Aber und da merken wir schon, wir wollen es rausschieben. Es soll eigentlich nicht. In einer Umfrage, die Frage stellte, wie stellen Sie sich Ihren Tod vor, wo soll das geschehen, war die überwiegende Antwort, naja, wenn überhaupt, dann im Bett. Wenn überhaupt. Und Salvador Dali hat in seinem letzten Moment gesagt, so ein Genie wie ich sollte nicht sterben. Und der Buddhismus setzt an der Stelle an. Wenn die Wahrheit der Unbeständigkeit nicht realisiert wird, verstehen wir das ganze Leben nicht. Wir sind das ganze Leben am Kämpfen, am Ablehnen, am Beurteilen, am Brüllen, am Schreien, am Angreifen. und erzeugen damit ständig einen Geist, den wir eigentlich nicht wollen. Und die Antwort ist einfach. Believing a fact to be true. Täglich. In allen Situationen. Und ganz langsam entsteht so dieses, ja, dieses Offensein, dieses Stückchen Freiheit, denn in dem Moment, und das ist mir ganz, ganz wichtig, in dem Moment werden wir zu Menschen, die jetzt denken können. Davor sind wir einfach nur konditionierte Computer, schmeißen um uns, tun irgendetwas, was wir alle schon gemacht haben, verhalten uns wie alle anderen, wir sind nicht Menschen. Dann, wenn ich zurücktrete und in diesen Raum trete, entsteht Offenheit. Und im Buddhismus nennt man das dann Weisheit. Das ist das, wo wir hinwollen, wo wir hin können. Derjenige, der Sati ins Deutsche übersetzt hat mit Achtsamkeit, Jnanaponika, ein wunderschönes Buch geschrieben, das ich immer noch habe, das erste Buch über Achtsamkeit überhaupt, hat gesagt, Achtsamkeit muss zur Weisheit führen, sonst ist es keine. Wenn es nur Bare Attention ist, ist es noch nichts. Ich trete zwar ein bisschen zurück, ich trete vielleicht hinein in dieses, ah ja, ja, wenn das so ist. Ich trete vielleicht hinein in diesen Geisteszustand des Believing a fact to be true. Aber das ist noch nicht genau. Das ist es nicht. Jetzt stehe ich da. Jetzt kommt Weisheit. Aus einem anderen Geisteszustand. Aus einem nicht konditionierten, wachen Geisteszustand. Da wollen wir hin. Und an dieser Stelle sagt Thay, alles, was existiert, vergeht. A fact to be true. Vor uns hat es wie viele Zivilisationen gegeben. Die Azteken und die Ägypter und die Römer und ich weiß das nicht alles. Und wir schauen da überall hin und sagen, na ja, und lesen Geschichten darüber und wundern uns, warum die verschwinden. Und gehen davon aus, dass uns das nicht passiert. Das ist das Gleiche wie mit unserem Tod. Wir haben gehört, dass es sowas geben soll, aber für uns gilt das nicht. Und an dieser Stelle steht Thay ziemlich gnadenlos da und sagt, ich könnte mir vorstellen, das hat er noch in einem seiner letzten Interviews gesagt, ich habe mir gestern das Video noch angeschaut, ich könnte mir vorstellen, dass es in 100 Jahren keine Menschen mehr gibt. Alle sind entsetzt. Thay spricht doch immer von no birth, no death und ich weiß was nicht. Alle sagt er, ja, ja, sehr gut und wohl. Aber das hat mit dem Faktum nichts zu tun. Und wir tun immer noch so, als wenn sich das grundsätzlich verändern ließe. Grundsätzlich. The life of a civilization is like the life of a human being. There is birth and there is death. And this civilization of ours will have to end one day. Punkt. Ist das klar? Ich habe vor ein paar Wochen das Szenario gelesen, dass sich Geophysiker ausdenken, wie das Ende der Erde aussehen könnte. Es gibt Leute, die denken an sowas und machen sich Gedanken darüber. Und der überwiegende Teil der Szenarien war, dass die Menschen dann noch existieren und wahrscheinlich auswandern auf irgendein anderes Universum. Aber wahrscheinlich gibt es uns dann schon gar nicht mehr. Könnte sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar groß. In diesem Interview oder diesem Vortrag von Tai weist er darauf hin, dass so wollen es wohl die Wissenschaftler herausbekommen haben, wenn die grundsätzliche Temperatur auf der Erde auf ungefähr 5 bis 6 Grad steigt, werden ca. 95% der Lebewesen sterben, einschließlich der Menschen. Ist das okay? Ja. Und ich habe jetzt gerade gestern einen, habe ich glaube ich nicht mitgebracht. Nein, habe ich nicht mitgebracht. Einen Beitrag gelesen, eine Untersuchung eines internationalen Gremiums. Kann ich euch dann nachher geben. Ja. Wo also festgestellt wird, dass einige große Zivilisationen, wenn die so weitermachen, das ungefähr auf 5 bis 6 Grad hochdrücken. Wenn sich alle so verhalten wie wir Deutschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es nur 2 Grad steigt. Aber ist auch schon ein bisschen viel. So. Wo ist jetzt die Intelligenz? Ich habe ja gesagt, a fact to be true ist ein Ding. Und das andere ist jetzt, was können wir machen? Gibt es da noch was zu tun? Da soll jetzt eine Denkpause eintreten. Wir haben, um das zusammenzufassen, eine ganz bestimmte existenzielle Situation als Menschen. Wir wissen, dass wir sterben. Und dennoch kümmern wir uns um uns. Wir tun das aber nicht, und das ist mir jetzt wichtig für heute, in der Hoffnung, dass wir damit das Sterben grundsätzlich verschwinden lassen. Es könnte sein, dass da noch der Gedanke hinten ist, damit schieben wir das raus. Das ist okay. Wegen mir ist das okay. Vorausgesetzt, ich setze da jetzt nicht Erwartungen dran. Wenn ich das und das tue, werde ich 120. Ja. Und schon sitzt man wieder unter Druck. Ich habe die Tage gelesen, dass die älteste Frau in Europa, eine Italienerin, gestorben, 115. Das ist ungefähr so die Schallmauer im Moment. Und sie wurde natürlicherweise gefragt, was ist denn dein Geheimnis? Wir wollen doch alle so alt werden. Und sie hatte eins, wo Helga sagte, das geht nicht, tue ich nicht. Jeden Tag 2 Eier. Ja, naja. Deswegen werden wir das nicht tun, oder? Denn es gibt keine Garantie dafür. Es sind nämlich Leute mit 2 Eier essen viel früher gestorben. Wir haben also eine ganz interessante Situation. Und an die möchte ich uns heranbringen. auf der einen Seite in einen Geisteszustand kommen, aufgrund unserer Praxis, aufgrund der Einsicht im Buddhismus, dass wir aus der Wut, der Verzweiflung, dem Ärger heraustreten. Der hilft uns gar nichts. Der bringt uns alle nur in das hinein, was wir im Moment als Szenarium auf der Welt sehen. Jeder wirft dem anderen was vor. Es sind immer die anderen natürlich. Ja. Und was eigentlich nur da ist, sind die alten Methoden, wie man damit umgeht. Was wir lernen müssen, und da fangen wir mit an, grundsätzlich erstmal zurücktreten und sagen, Moment, was können wir tun? Tai schreibt, wo habe ich ihn jetzt? Da unten liegt er drunter. But we have a huge role to play in determining when it ends and how quickly. Das ist alles. Versteht ihr diese Weichheit, diese Klarheit, dieses grundsätzliche, ja, es ist ein Faktum. Und trotzdem sage ich ja jetzt nicht, naja, dann wollen wir mal. Trotzdem ist in uns Menschen etwas, das ich für mich ausdrücke als Care. Sagt euch das was, Wort? Care? Nicht Fürsorge. Überhaupt nicht Sorge. Man kann es auch übersetzen mit Liebe. Das ist mir ein bisschen zu schmusig. Care ist etwas, was uns als Menschen liegt. Fürsorge ist das Grundelement in diesem Universum, hat Heidegger mal gesagt. Ohne Fürsorge gäbe es das Universum nicht. Care ist etwas, was Martin Luther mal so genannt hat. Und wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. Wie kommt der Mann da drauf? Das ist das Geheimnis. Merkt ihr, das ist so etwas ganz Weiches, Klares, Offenes, das auf der einen Seite ein existenzielles Ja hat und damit heraustritt aus der Wut, dem Ärger, dem Vorwurf und ähnlichen Dingen mehr hinein in die Klarheit. Ich könnte auch noch ein Bäumchen pflanzen. Das wäre toll. Dann würde jemand nach mir vielleicht in 20 Jahren ein Äpfelchen haben. Wäre das nicht schön? Vielleicht kann ich euch den Geist mitgeben, der mir liegt. Dieses, wie hat Tai das genannt? Bodily Form. Diese Bodily Form wird in 4 Wochen 76 Jahre alt. Und nur deswegen, weil ich mich darum gekümmert habe. So gut ich das konnte oder wusste oder tat. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch weitere 75 gibt. Wahrscheinlich sind die nächsten 10 schon fragwürdig, wenn überhaupt. Und trotzdem, I care. Das ist das, was ich uns allen sagen möchte. We care. Wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Nicht ist grundsätzlich zu verhindern. Aber wir können durch unser persönliches Verhalten der ganzen Sache so etwas, wenn man so will, etwas Angenehmeres geben. Ja? Also ich stelle mir das so vor, dass ich eines Tages ganz schlicht und ergreifend sage, naja, das war's dann. So. Das weiß ich nicht, ob das ja hinzukriegen ist, ja. Aber das wäre toll, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es gibt Leute, die kümmern sich da nicht ihr Leben lang drum und müssen dann mit den Schmerzen einer Leberzirrhose sich auseinandersetzen, weil das, der Alkohol wichtiger war als the care. Und das ist das, wo Thay alle uns darauf aufmerksam macht. Wenn du diese Care nicht in den Vordergrund stellst, wird es wahrscheinlich schnell gehen. Wenn wir nicht beginnen, hinzuschauen, was tue ich, ich ganz persönlich, daran, wer soll es sonst tun? Will ich nur den Nachbarn angreifen? Damit erzeuge ich wieder Krieg. Ich bin dran. Es ist meine Erde. Es ist meine Welt. Und es gibt genügend Hinweise von Thay oder Vorträge, wo er sagt, das Einzige ist doch, es ist doch deine Welt. Es ist doch die Welt, in der du lebst. Die Welt, in der wir leben. Das ist doch Bewegung genug, Motivation genug, sich drum zu kümmern, oder nicht? So wie ich kann. Nicht indem ich alle anderen angreife, sondern ich. Ihr hört von Thay immer einen ganz eigenartigen Satz. Und der heißt, dein Lächeln verändert die Welt. Und das will uns auch nicht so recht in den Sinn. Ist ja Quatsch. Mein Lächeln. Kriegt der Trump doch erst gar nicht mit. Das ist richtig. Brauche auch nicht. Aber in meiner Umgebung gibt es Zirkel. Es gibt Kreise. Ich weiß nicht, ob wir es gewesen sind, aber vor vielen Jahren haben wir hier in Freyung und Umgebung immer, wenn wir was eingekauft haben, gesagt, wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Ja, ja, ich Ihnen auch. Heute ist das völlig normal. So dass ich dann oft genug sage, ja, ja, ich Ihnen auch. Und die Kassiererin beim Lidl sagt das den Tag, ich weiß nicht wie viel, 100 Mal. Und sie tut's. Und die Atmosphäre hat sich geändert. Das ist alles. Wenn wir hinschauen, sind es die kleinen Dinge, die Freundlichkeit dem Nachbarn gegenüber. Selbst, dass wir den Türken grüßen, kann man sich mal vorstellen, dieser Muslim, doch, geht, ist ein Mensch. In dieser Art und Weise, sich zu öffnen, verändert sich die Welt. Nicht, dass jetzt alle plötzlich die Grünen wählen. Aber sowas in der Richtung. Ja? Ja. Taiwan sagt uns immer wieder, ihr guckt nach, was ihr in eurem Leben konkret ändern könnt, zurücktreten könnt, von dem ihr wisst, dass es in dieses Care hineingehört. Wir müssen das vielleicht alles gar nicht. Wir brauchen das alles nicht. Wir haben hier vor, weiß ich nicht mehr genau, mindestens vor 10 Jahren, wenn nicht noch länger, habe ich die Ölheizung rausgeschmissen und habe dafür eine große Pelletheizung hingesetzt. Und da war das noch kein großes Thema. Erderwärmung und ähnliches mehr. Und trotzdem, da habe ich mir gesagt, I take care. Und so haben wir vieles gemacht, was in keinster Weise bei mir aus dem Geist heraustrat, ich will die Erde retten. Ich habe auch gar nicht vor, die Erderwärmung umzukehren. I take care. Wir können ungefähr 50%, es kommt auf das Jahr natürlich an, unsere Elektrizität durch unsere Voltaikanlage einspielen. Ich habe den größten Teil der elektrischen Verbraucher hier über uns durch, wie heißen sie noch, die Kleinen, ersetzt. Vor einigen Wochen sagte mir dann mein Elektriker, als diese großen Scheinwerfer vor den Garagen kaputt gingen, Karl, diese Dingelchen da, diese Leuchtstäbchen da, die sind verboten. Seit dem 1. Juli oder sowas sind diese Leuchtmittel verboten. So, sag ich, nein, das ist ja kein Problem. Wenn das verboten ist, ist ja prima. Bringst du mir neue, hier mit den Kleinen da. Ja, so. Hat er also mir neue Lampen hingesetzt. Und wir haben die abendlichen 500 Watt ersetzt durch 50. Als ich das am Mittagstisch erzählte, und jetzt kommt's, saß da jemand und sagte, ja, wie ist das mit der Amortisation? Ich sag, was für ein Ding? Amortisation, was heißt das? Ja, du hast doch jetzt so und so viel Geld ausgegeben, für die neuen Lampen zu kaufen. Ja? Wie viel Strom sparst du dann? Und nach wie vielen Jahren haben sich die Lampen dann amortisiert? Kennt ihr diese Ausdrücke? Ja, ne? Das ist richtig gutes, klassisches, materialistisches, kapitalistisches Denken. Ja? Und ich habe die Person angeguckt und sage, das ist nicht mein Denken. Ja, wieso? Ich sage, ist nicht mein Denken. Dein Gedanke ist grundsätzlich falsch. Mir geht es darum, Strom zu sparen. Nicht, weil ich damit weniger Geld ausgebe. I take care. Das ist alles. Nehmt das einfach mal mit. Tai hat uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, setzt euch zusammen. Guckt hinein, was könnt ihr? Was kann jeder für sich alleine tun? Was kann jeder für sich in der Familie tun? Was kann man vielleicht als Gruppe tun? Aber lasst die anderen Menschen raus. Wir haben genug Trumps auf der Erde. Wir haben genügend Leute, die sozialpolitisch aktiv sind. Es geht darum, I take care. Das ist die Botschaft. I take care. Vielleicht muss ich nicht unbedingt im Winter auch noch Pfirsiche aus sonst woher beziehen. Ist im Winter sowieso ungesund, aber das komme ich nicht mit durch. Es müssen unbedingt Apfelsinen geben. Als ich ungefähr 12 war, kamen die ersten Apfelsinen auf. Ich weiß nicht, ob das von euch noch jemand kennt.
Ja, ich kenne es. Keine Bananen, keine Südfrüchte.
In unserem Dorflädchen tauchte so eine Kiste auf mit so roten Dingern drin. Und die waren sündhaft teuer, aber wir haben reingebissen. Und ich kann mich daran erinnern, als die erste Kokosnuss auftauchte, zu Weihnachten. Mein Vater und ich haben zwar mitgekriegt, irgendwie muss da was drin sein. Und dann haben wir natürlich in normaler deutscher Form die Säge angesetzt. Das ist Eisenholz. Wir haben den ganzen Heiligabend damit verbracht, die Kokosnuss aufzusägen. Ja? So ein Ceylonese wirft die hoch, macht Klack und dann ist die auf. Ja? So haben wir alle mal angefangen. Vielleicht können wir zum Teil wieder zurück. I take care. Das ist die Herausforderung. Lasst die anderen in Ruhe. Wir haben nicht nur One-Car-Day, One-No-Car-Day. Wir haben nicht nur One-No-Car-Day. Wir haben überhaupt nur ein One-Day-Car oder One-Car-Day. Den Rest der Woche steht der Wagen in der Garage. Das können wir uns erlauben, ihr nicht unbedingt. Jeder muss dorthin schauen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten unter dem Aspekt I take care. Auf der Basis mehr ist da nicht. Wir werden es wahrscheinlich oder hoffentlich nicht erleben, dass diese Zivilisation verschwindet. Aber sie wird. Und ganz sicherlich gibt es auch eines Tages diese Erde nicht mehr. Alles kein Problem. Denn wir sterben sowieso schon. Auch kein Problem. Wenn ich tief in diesem Bewusstsein bin, wenn ich tief damit verbunden bin, a fact to be true. Wir müssen die Wahrheit der Unbeständigkeit realisieren. Nicht nur einfach hören, realisieren, umsetzen. Aber es darf uns jetzt nicht wieder in die nächste Verzweiflung bringen, sondern heraustreten und sagen, dann wollen wir mal. Das ist ungefähr alles, was in diesem Büchlein steht. The World We Have. Ich habe euch sozusagen jetzt abgenommen, dass ich darüber rede. Nur mit diesem Effect to be true stammt von mir. ihr wisst, Thay macht das alles immer ein kleines bisschen anders. Aber die Botschaft ist klar. We have to learn to accept the end of this civilization of ours. If we can't accept it, we will be more peaceful. We accept our own death. We accept the death of our civilization. We touch the truth of impermanence. And then we have peace. With this kind of peace, we can make use of the technology that is available to us. With fear and despair, we are not going to be able to save our planet. Even if we have the technology to do that. It is possible to die peacefully, with love, and we know how to touch our true nature of no birth and no death. Vorausgesetzt, wir haben es grundsätzlich akzeptiert, dass wir sterben. Viele kommen umgekehrt und sagen, aha, mit diesem Gedankengang brauche ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. No, no, das ist nicht so. Das hat er nie gesagt. Ja. Wir müssen also ziemlich einfach anfangen. Und der Rest kommt dann von selbst. Okay. Ich habe so den Eindruck, dass ihr zugehört habt. Ja. Und ich hoffe, ihr, wie das früher in der Bibel schon stand, wie Weiland mit Maria, sie bewegte das in ihrem Herzen. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann euch nicht mehr sagen als das, was ich tue. Ich übe mich darin, Dinge zu sehen, wie sie sind. Und ich übe mich darin, to take care.